Habt ihr einen Glaubenshelden oder eine Glaubensheldin? Vielleicht fallen Ihnen jetzt alle möglichen Lebensgeschichten ein von Evangelisten und Missionaren, vielleicht Menschen, die in der Diakonie Außergewöhnliches geleistet haben, vielleicht aber auch Gestalten aus der Kirchengeschichte wie Martin Luther, Philipp Melanchthon, vielleicht Philipp Jakob Spener oder andere alterwürdige Gestalten. Ich denke dabei bei Glaubenshelden zuerst an Martin Luther King, den man hier auch abgebildet sieht in Überlebensgröße. Er war ein Baptistenprediger in den USA und ein Theologe. Aber so richtig berühmt geworden ist er durch was anderes, nämlich durch seinen Einsatz in der Bürgerrechtsbewegung in den USA. Und mit seinen Mitstreitern, mit anderen Gruppen zusammen, hat er sich für die Trennung, gegen die Rassentrennung eingesetzt in den USA, also die Trennung von Schwarzen und Weißen im öffentlichen Raum. Und ganz bekannt geworden ist er vor allem durch seine Rede »I have a dream«, wo er so diese Vision einer großen Menge von Menschen bei dem March on Washington mitgeteilt hat. Ja, heute wird er dafür von ganz vielen gefeiert, ganz viele finden ihn toll, aber zu seiner Zeit war das oft anders, da erlebte er echte Tiefpunkte. Und da erzählt er mal eine Geschichte, wo er abends nach einem langen Tag daheim saß, vielleicht noch bis in den Tag hat ausklingen lassen, dann klingelt auf einmal sein Telefon. Und er nimmt den Hörer ab und auf einmal schreit ihm eine aggressive Stimme ins Ohr. Hör mal zu, wir haben die Schnauze voll von dir. Noch vor nächster Woche wird es dir leid tun, jemals hierher gekommen zu sein. Er hängt gleich auf, aber sein Schlaf ist erstmal dahin. Und diese Drohanrufe und auch Briefe hatten im Laufe der letzten Wochen und Monate stetig zugenommen. Und anfangs sagte er sich, naja, das sind so ein paar Hitzköpfe, so ein paar Leute, die besonders aggressiv sind und hat es nicht so arg ernst genommen, hat es nicht gedacht, dass da irgendwas ernst dran ist. Aber in dieser Nacht merkt er, nee, das ist ja wohl ernst gemeint und es wird ihm alles zu viel. Er setzt sich in die Küche, er wärmt sich eine Kanne Kaffee auf und ist auf einmal bereit, alles einfach hinzuschmeißen, diesen ganzen Einsatz. Wenn ich an Glaubenshelden denke, dann stelle ich mir die Frage, naja, was bringt einen Menschen eigentlich dazu, in so einem finsteren Moment weiterzumachen? Warum setzen sich bestimmte Leute unglaublich opferbereit für irgendeine Sache ein, wo sie sagen, das ist das, was Gott von mir will? Das ist unsere Frage für heute, die über der Predigt steht, und ich glaube, dass der Text uns darauf eine Antwort geben kann. Aber der Text geht ja eigentlich um Sorgen. Warum ist das Thema Sorgen denn überhaupt relevant für diese Frage? Ich glaube, dass uns die Sorge um Leib und Leben, wie man manchmal sagt, oft davon abhält, das zu tun, was wir richtig und gut finden. Ein Beispiel von mir, was mir da einfiel in der Vorbereitung war, damals, als ich in der Schule war, auch schon mehr als 10 Jahre her, fühlt sich für mich sehr lange an, aber da kam ein Mitschüler neu in die Klasse und der hatte schon bald den Ruf weg, er ist komisch. Ich weiß bis heute nicht so genau, was eigentlich an ihm komisch war, aber das ist ja manchmal so. Und er wurde dann ausgegrenzt, nicht mit körperlicher Gewalt, nicht mit einem ernsthaften, schlimmen Mobbing, aber er hat viele dumme Sprüche gehört und es wurde viel hinter seinem Rücken über ihn geredet. Und natürlich ich als Christ dachte dann so, na, das ist ja falsch, wir sollten das nicht tun. Und ich habe das Gefühl gehabt, am besten freunde ich mich mit ihm an. Habe ich aber nicht gemacht. Ich habe nämlich gedacht, naja, wenn ich das jetzt tue, wenn ich mich mit ihm so solidarisch zeige und wenn ich jetzt sein Freund bin, dann kriege ich ja dieselben dummen Sprüche ab. Und ich glaube, jeder kennt solche Situationen. Es gibt diese ganz großen Momente, wo uns die Sorge plagt, wie bei Martin Luther King, wo es vielleicht auch wirklich um Leib und Leben ging. Es gibt es aber im Kleinen, sei es in der Schule, aber auch vielleicht auf der Arbeit oder sonst wo im Alltag. Es gibt solche Situationen, wo man sich sorgt und dann doch lieber nicht das tut, was man eigentlich weiß, es wäre gut. Und ich glaube, deswegen ist die Sorge so relevant für uns heute. Ein Freund von mir sagte mal am Telefon einen Satz, der super zu diesem Thema Sorge passt. Er sagte nämlich, das Leben schenkt einem nichts. Heißt auf der einen Seite, naja, Sorgen gehört einerseits mit zum Leben dazu. Ich glaube, wenn wir so komplett sorglos leben würden, hat es auch ziemlich schlechte Folgen und ist nicht unbedingt ein Zeichen von Charakterstärke. Denn Sorge motiviert uns. Sorge motiviert uns, irgendwo unsere Zähne zu putzen, halbwegs gesund zu leben, frühmorgens vielleicht zur Arbeit aufzustehen oder uns um andere, um unsere Kinder, um uns, unsere Familie zu kümmern. Denn wir wissen, Gesundheit, gute Zähne, ein stabiles Einkommen auf der Arbeit oder auch gute Beziehungen mit anderen Menschen um uns herum, die sind eben nicht einfach geschenkt. Die verfallen mal ganz schnell. Und all das braucht unser Tun, unser Sorgen. Deswegen glaube ich, Sorge tragen zu können, ist auch irgendwo ein Zeichen von persönlicher Reife. Aber ich glaube, dieser Satz, das Leben schenkt einem nichts, das zeigt auch eine Zwiespältigkeit von Sorge. Denn Sorge kann auch unser Lebensgefühl einfärben. Das kann dann heißen, man kreist so um die materielle Grundversorgung Tag für Tag. Man fragt sich vielleicht, ob man morgen auch noch genug haben wird. Oder auf der anderen Seite wird man vielleicht misstrauisch und zynisch. Das Leben schenkt einem nichts, also muss ich es in der Hand halten. Mit einer vertrauensfreien Einstellung sorgt man sich dann immer um alles. Versucht zu kontrollieren. Und es verändert sich so die eigene Lebenseinstellung. Und am Ende, Jesus weist ja auch darauf hin, geht das Grundvertrauen in Gott verloren. Sagt, darum sorgen sich die Heiden. Vielleicht schwingt das da ein bisschen mit in dem Text. Man verliert das Grundvertrauen in Gott, was man doch eigentlich hat im Glauben. Also, Sorge ist eigentlich keine Handlung, nichts, was man tut, sondern es ist eine Haltung. Und genau diese Haltung des Sorgens, die hinterfragt Jesus in Vers 27. Da sagt er nämlich, oder fragt er vielmehr, wer ist aber unter euch, dass seiner Länge eine Elle, Elle ist ungefähr hier diese Unterarmslänge für die, die nicht wissen, was eine Elle ist, wie sehr er sich auch darum sorgt. Und die offensichtliche Antwort ist natürlich niemand. Es ist eine ganz kleine rhetorische Frage. Jesus lehnt einfach hier ein Weltbild ab, was den Menschen auf das verengt und sein Leben auf das verengt, was wir kontrollieren können. Hinter unserer notwendigen Arbeit und unseren täglichen Anstrengungen soll also Grundvertrauen stehen, nicht Misstrauen und Furcht. Und das ist auch dieser Vergleich mit den Vögeln, kriegt da seine Relevanz wieder. Denn Vögel können ja gar nicht anders, als in so einem Grundvertrauen Tag für Tag zu leben, dass sie versorgt sind. Und darin verkörpern sie etwas, was wir übernehmen können. Wenn Gott schon Vögel sieht und versorgt, ist die Logik, können wir denn nicht auch auf Gott vertrauen? Jesus erinnert uns also an den Gotteshorizont, den wir in unserem Glauben ja haben in unserem Leben. Kann ein Gott, der die Natur so eingerichtet hat, dass sogar Vögel versorgt sind und ein unendliches, unendlich weites Universum überblickt, nicht auch mich, meine Familie, meine Freunde sehen und versorgen? Und vielleicht kennen auch Sie, kennt auch ihr Momente in der Natur, in denen solche alltäglichen Sorgen auf einmal klein wirken. Mir geht es manchmal so beim Blick auf den Sternenhimmel in diese unendliche Weite, die man da wahrnimmt. Und man hat dann das Gefühl, naja, diese ganzen Sorgen um Geld, vielleicht um Ansehen, um neues Handy oder sonst irgendwas, die wirken auf einmal relativ klein im Vergleich dazu. Und auf diese Erfahrung spielt Jesus hier eigentlich auch an. Also, Sorge ist eine Haltung, keine Handlung. Zwei Menschen können genau dasselbe tun, aber der eine sorgt sich, und der andere nicht. Denn Sorglosigkeit ist auch eine Haltung, nämlich eine Haltung des Grundvertrauens auf Gott. Das soll nämlich das Fundament von unserem Leben sein. Ein Vertrauen auf die ein Grundvertrauen auf Gott. Und oft bleibt man dann vielleicht beim Lesen von diesem Text dabei stehen, aber ich möchte noch einen weiteren Punkt machen, noch einen weiteren Kommentar dazu anbringen, denn Jesus stellt auch noch eine zweite Frage, ganz am Anfang vom Text. Das fragt er, ist nicht das Leben mehr als die Nahrung und der Leib mehr als die Kleidung? Damit kommt nämlich nochmal was Neues in den Blick. Jesus sagt nämlich nicht, dass diese Grundversorgung mit Nahrung und mit Kleidung in sich selbst schlecht ist. Ich finde es wichtig, auch nochmal zu betonen, ich bin hier von einem Kinderhilfsweg, ich weiß, wie wichtig das ist und viel von meinem Beruf besteht darin, genau mich um diese Grundversorgung für andere mit kümmern zu dürfen. Also es geht nicht darum, Leute herabzuwürdigen, die jetzt tagtäglich sagen, naja, aber ich muss mich darum sorgen. Es ist für mich ganz schön schwierig. Darum geht es hier nicht. Ich glaube, der Horizont, der hier ins Spiel kommt, den finden wir in diesem Satz in einem Wort, nämlich dem Wort Leben. Jesus meint es so ein bisschen, wie wenn wir manchmal sagen, was ist eigentlich wahres Leben? Und wenn wir sagen, was ist eigentlich wahres Leben, ich glaube, dann machen wir nochmal diesen Horizont der Glückssuche auf. Wahres Leben verbinden wir mit wahrem Lebensglück, einem guten Leben oder einem erfüllten Leben. Und der Journalist David Brooks, der vor kurzer Zeit, vor ein paar Jahren, hat ein Buch geschrieben namens The Second Mountain, zu Deutsch der zweite Berg. Und er vergleicht darin in einem relativ schönen Bild diese Glückssuche im Leben mit zwei Bergen, die wir nacheinander erklettern müssen. Der erste Berg, das ist für ihn so materielle Absicherung, materielle Wunscherfüllung. Und dafür machen wir dann Karriere, dafür hängen wir uns so in, ja, sehr stark in unserem Leben rein, machen viel Mühe, studieren, machen eine Ausbildung, arbeiten hart, verwenden viel Zeit dafür. Aber er sagt dann auch, viele, die zu diesem Punkt kommen, wo dann alles nachher stimmt, wo man genug hat, wo man sich was gönnen kann vielleicht sogar, da merken die Leute, diese Suche nach Erfüllung, nach Glück, die geht noch mal tiefer und weiter, als sie erwartet hätten. Und so geht diese Glückssuche noch mal los an irgendeinem Punkt im Leben. Und das ist dann dieser zweite Berg, dieser symbolische zweite Berg. Doch die Erfüllung, die dieser zweite Berg dann verspricht, diese neue Glückssuche, ist, dass man sich an ein höheres Ziel hingibt, was über den eigenen Horizont hinausreicht, über die eigenen Lebenszeugen hinausgeht. Wenn Jesus uns diese Frage stellt, ist nicht das Leben mehr als die Nahrung und der Leib mehr als die Kleidung, dann würde ich sagen, bringt er damit ins Spiel, dass unsere zentrale Lebenszeuge eigentlich doch die Suche nach Glück ist. Die Wahrheit ist doch, man kann sich eigentlich gar nicht nicht zeugen. Ich glaube, dass Grundsorge eine Grunderfahrung ist, die man gar nicht ausradieren kann. Also die Frage, die wir uns stellen können mit diesem Text heute Morgen, ist, wem oder was gilt denn eigentlich unsere Sorge? Gilt sie dem wahren Leben, das wir in dem Horizont der Gottesbeziehung dann entdecken dürfen, im Glauben entdecken können? Oder gilt es zuerst der materiellen Absicherung und Wunscherfüllung? Das ist die Herausforderung, die wir hier finden. Und wir denken vielleicht, naja, unsere Grundbedürfnisse sind ja erfüllt. Es geht für uns natürlich nicht um Nahrung, natürlich nicht um Kleidung. Aber ganz so leicht kommen wir vielleicht nicht von dieser Herausforderung weg oder außenrum. Denn ich glaube, dass wir doch oft in so einer Logik von so einer privaten Glückssuche bleiben. Denn wenn wir mal gucken, wie viel Zeit an Arbeit wir eigentlich in solche Sachen wie Handys, Autos, ein Kredit, vielleicht Restaurantbesuche, irgendwelche neuen Anschaffungen, Urlaube, neue Schuhe, Geburtstagsfeiern oder einfach Grillfleisch, ganz triviale Dinge stecken, werden wir vielleicht doch merken, nehmen wir mal unseren Stundenlohn, den wir hatten oder haben, und guck mal, wie viel Zeit wir eigentlich dafür verwenden, all solche Dinge zu haben, sehen wir vielleicht, wenn wir mit Hand aufs Herz legen, dass wir vielleicht doch ganz schön viel eigentlich in so Materielles reinstecken von unserer Zeit. Und auch hier wieder, diese Dinge sind gar nicht in sich selbst verkehrt oder schlecht. Aber wir merken, wie viel von unserer Anstrengung und Mühe vielleicht doch mal ganz schnell um uns selber kreist. Und ich glaube, dass es da vielleicht ein Problem werden kann, wenn das ein Leben lang unsere Hauptorientierung bleibt. Jesus gibt uns nämlich eine neue Richtung vor. Er sagt, strebt zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit, so wird euch das alles zufallen. In anderen Worten, unsere Priorität soll dem gelten, was Gott von uns möchte, was er von uns will. Also vielleicht von den Dingen, wo wir merken, die wären eigentlich gut und richtig, aber für die wir vielleicht oft wenig Zeit und vielleicht auch wenig Nerven haben. Jesus fordert uns ja hier fast zu einer Art Wette heraus in dem Text. Er sagt, naja, geht dem mal nach, macht mal das, was ich von euch will, lasst meine Herrschaft in eurem Leben anbrechen und dann vertraut darauf, dass ich bei dem Ganzen mit dabei bin, dass ich mich dann um euch kümmere. Es ist wie eine kleine Wette, eine kleine Herausforderung, die uns Jesus hier mit auf den Weg gibt. Wenn man sowas hört, wenn man sagt, naja gut, ist ja alles schön und gut, aber ist es nicht auch irgendwie schwierig? Es ist doch auch irgendwo herausfordernd zu sagen, naja, ich sorge mich jetzt einfach mal gar nicht mehr um mich. Ist es nicht wieder das andere Extrem, wo man dann irgendwie sich gar keine Sorgen mehr macht, wo man einfach denkt, na, ich mache das, was Gott will und alles andere ist egal, ganz egal, wie viel es von mir verlangt oder welche Herausforderungen damit einhergehen. Ja, es stimmt, es hört sich erstmal schwierig und überfordernd an. Einfach mal so in einem Grundvertrauen auf Gott loszuleben und sich auf diese neue Art der Glückssuche einzulassen, ist ganz schön schwierig. Finde ich auch nicht so einfach persönlich. Und was wird denn dann eigentlich aus dieser Realität des Gesehen- und Versorgtseins? Darum ging es doch hier in dem Text, Gott sieht und versorgt uns. Und ich glaube, diese Frage ist berechtigt. Aber ich glaube auch, wenn wir mal ehrlich sind, dass Christsein nicht einfach einen allmächtigen Vater versprechen kann, der alles Schlimme und Schwierige einfach von uns abwendet. Ich glaube, wenn wir die Lebensrealität sehen und erleben, wir haben ja 3 Jahre fast Pandemie hinter uns, wir erleben Kriege und immer mehr Kriege in den letzten Jahren und Konflikte, da gibt es ziemlich schlimme Realitäten. Also Gott ist kein allmächtiger Vater, der immer und überall eingreift. Also was erlebt man dann? Wie erlebt man Gottes Gesehen und Versorgung im Leben eigentlich? Wir haben am Anfang mit Martin Luther King begonnen und der Frage, na, wie macht man das denn jetzt? Oder was hat Zeuge mit dem ganzen Thema zu tun? Und wie hat er denn dann eigentlich als ein Glaubensheld Gottes Versorgung erlebt? Und ich möchte mit dieser Geschichte weitermachen, wo er am Telefon diesen aggressiven Anruf bekam und dann aufgeben wollte. Was macht er in dem Moment? Na, er faltet die Hände und er betet und sagt zu Gott, na, ich habe keine Lust mehr, es ist mir zu viel, es ist anstrengend, ich will einfach nur noch aufgeben. Aber wenn ich aufgebe, was ist dann mit all den anderen, die sich immer noch einsetzen, werden die nicht auch entmutigt? Keine Ahnung, wie es weitergeht. Und dann schreibt er in einer Predigt ganz anrührend, in diesem Moment erlebte ich die Gegenwart Gottes so, wie ich ihn noch nie zuvor erfahren hatte. Es schien, als ob ich die leise Zusicherung einer inneren Stimme hörte, die sagte, stehe für Gerechtigkeit, stehe für die Wahrheit, Gott wird für immer an deiner Seite sein. Beinahe auf einen Schlag ließen meine Ängste nach, meine Unsicherheit verschwand, ich war bereit, allem entgegenzutreten. Die äußere Situation blieb dieselbe, aber Gott hatte mir inneren Frieden gegeben. Ja, Gott greift ein. Aus dem Tiefpunkt wurde also so eine Art Wendepunkt in seinem Leben. Hat Gott ihn jetzt fortan versorgt? Ich finde es sehr schwer zu sagen, wenn man sich die Bilanz seines Lebens anguckt, denn eine Woche später erlebte er das erste von 2 Sprengstoffattentaten auf sein Haus. Und dann 12-mal wurde er verhaftet. Er wurde einmal Opfer einer fast tödlichen Messerattacke, wo er beinahe eben im Krankenhaus ums Leben kam. Und auch diese Todesdrohungen, die sind nicht einfach abgerissen. Die gingen weiter. Und manche von euch wissen vielleicht auch, dass er am 4. April 1968 dann von einem fanatischen Gegner ermordet wurde. Also am Ende hatten diese Drohungen irgendwo Recht behalten. Er wurde für seine Sache, für die er gekämpft hat, wurde er am Ende sogar getötet. Also, gesehen und versorgt heißt nicht zwangsläufig, dass alles einfacher wird und dass sich die äußeren Umstände einfach komplett um 180 Grad ändern. Hier, Martin Luther King beschreibt einen inneren Frieden und eine Furchtlosigkeit, die allen Gefahren und allen Sorgen trotzen kann. Es ist ein Trotzdem. Und ich glaube, viele von uns haben wahrscheinlich Gott auf eine ähnliche Art in ihrem Leben auch schon mal erlebt, bei einer schwierigen Situation, wo sie spüren, aber Gott ist trotzdem da. Und ich kann weitermachen, weil Gott da ist. Oder die so eine innere Stimme gehört haben, die sie ermutigt hat, die ihnen was Gutes zugesprochen hat, die ihnen ja ein Vertrauen gegeben hat, dass Gott sie sieht und wahrnimmt bei allem. Und daher glaube ich, dass unser erster Schritt, um so ein kleiner Glaubensheld zu werden, vielleicht auch erstmal in so einem Vertrauensschritt hin zu Gott besteht. Dazu kann er niemand zwingen. Ich kann nicht hier vorne stehen und sagen, du musst das tun, das ist das, was Jesus will, was Gott von dir will. Nee, das ist ein ganz eigener Weg, den da jeder gehen muss. Aber wir sind eingeladen, unser Vertrauen so auf Gott zu setzen. Unser Vertrauen auch bei allen materiellen Sorgen, die wir haben. Und vielleicht können wir dann anfangen, solche kleinen Dinge anders zu machen, als wie wir sie sonst machen würden, die sich vielleicht ein bisschen abenteuerlich anfühlen, uns aus unserer Komfortzone rausholen, aber wo wir merken, es geht jetzt gerade nicht primär um mich, um mein Leben, um das, was ich will, sondern um jemand anderen, der dadurch die Liebe Gottes, den Christus im Anderen, wie Bonhoeffer so schön gesagt hat, erleben kann. Und das entspricht dann dem, was Gott meint, wenn er sagt, sorgt euch um mein Reich, um meine Gerechtigkeit. Ja, ich möchte uns noch zum Abschluss nochmal mit einem Zitat von meinem Glaubenshelden schließen, der uns damit ermutigen möchte. Er sagt in einer Predigt, wenn die Tage düster werden und die Wolken niedrig hängen und unsere Nächte schwärzer sind als 1000 Stunden Mitternacht, lasst uns daran denken, dass da eine große gute Macht das Universum regiert, deren Name Gott ist. Und er ist fähig, aus dem Irrweg einen Weg zu schaffen und ein dunkles Gestern in ein helles Morgen zu verwandeln. Viel schöner, finde ich, kann ich es gar nicht ausdrücken, viel vielleicht poetischer, aber es ist eine schöne Ermutigung, das zu wissen. Und das ist der Horizont, den ich uns heute Abend mitgeben will und mit dem ich schließen will. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.